Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wenn man die Bücherkataloge so durchblättert, dann entdeckt man so manchen Buchtitel, der die 366 Tage dieses Schaltjahres 2016 in den Blick nimmt. Man findet da zum Beispiel 366 Denkanstöße für jeden Tag zur gewaltfreien Kommunikation im Alltag. Eins versichere ich Ihnen, hier in der Martinskirche praktizieren wir ohnehin gewaltfreie Kommunikation. Oder man entdeckt da den Titel 366 Tage Aktivierungsarbeit mit älteren Menschen, wie Senioren aktiv und fit bleiben. Was da leider nicht drin steht, auch ein Gottesdienstbesuch kann da keinesfalls schaden. Das Gleiche gilt auch bei jüngeren Menschen. Und wir finden 366 Kalendergeschichten rund um den Fußball. Nun, das kann ich Ihnen heute nicht bieten. Interessieren würde mich auch 366 Witze für heitere Tage. Oder was sich auch ganz nett anhört, jeder Tag ein Gedicht. 366 klassische und zeitgenössische Gedichte. Also es gibt eine ganze Menge von interessanten Titeln zu den 366 Tagen dieses Jahres. Bei uns heute Morgen heißt es etwas anders. Und ich gebe zu, diesen Titel habe ich noch nirgends als Buchtitel gefunden. 366 Tage Gottesdienst. Gestern sagte ich meiner Frau, Schatz, morgen heißt mein Predigtthema 366 Tage Gottesdienst. Stell dir mal vor, so seufzte ich, ich müsste dazu 366 Predigten schreiben. Meine Frau meinte nur lapidar, ach, viel schlimmer wäre es, du würdest die alle morgen halten. Keine Sorge. Also 366 Tage Gottesdienst heißt nicht 366 Tage Predigten anhören. 366 Tage im Jahr Gottesdienst, also alle Tage im Jahr, alle Tage Gottesdienst, das könnte man auch so sagen. Alle Tage Gottesdienst, also alle Tage, das heißt doch Alltag. Alltagsgottesdienst, Gottesdienst im Alltag. Der Alltag als Gottesdienst. Ist das nicht ein Widerspruch? Muss nicht der Gottesdienst gerade eine Unterbrechung des Alltags sein, wo man zur Ruhe kommen kann, auftanken, Kraft schöpfen, um gewappnet zu sein, eben gerade für den Alltag, für den Trubel des Alltags? Ja, das stimmt. Das soll der Gottesdienst sein. Aber Gottesdienst ist noch mehr. Paulus hat dazu eine sehr ungewöhnliche Definition von Gottesdienst. Und die hat ganz viel mit dem Alltag zu tun. In unserem Predigttext im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2, da beschreibt er das, was für ihn Gottesdienst ist. Und wir wollen diese Worte aus der Heiligen Schrift hören und erheben uns aus Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Herr, nun segne du dein Wort an uns. Amen. Diese Worte, die wir gehört haben, sind in gewisser Hinsicht selbst schon wie eine Art Gottesdienst. Ich empfehle heute vielleicht einfach auch mal ein wenig den Text mit im Blick zu haben. Sie finden ihn auch im Gesangbuch. Da sind ja alle Predigtexte auch oder die meisten abgedruckt. Unter der Nummer 954.14. 954.14, wer ein wenig mitlesen will, und zwar dann einmal umblättern unter der Epistel für den heutigen Sonntag. Da ist Römer 12 abgedruckt, Römer 12, 1 bis 3, und wir beschränken uns auf die ersten beiden Verse. Ich sagte, diese Worte des Paulus sind selbst schon wie eine Art Gottesdienst, und zwar ein Gottesdienst, der uns Tag für Tag erfüllen und begleiten kann. Und so wollen wir diese Worte so der Reihe nach noch einmal sehr bewusst in uns aufnehmen und diese Worte auch wie einen Gottesdienst feiern. Das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber ich denke, es wird gleich klar werden, was ich damit meine. Womit beginnt denn ein ganz normaler Gottesdienst? Nun, keine Frage, er beginnt eigentlich schon mit dem Glockengeläut. Es wäre ja so schade, wenn es unsere Glocken nicht gäbe. In einem Schulaufsatz, da schrieb ein Schüler einmal Folgendes: Am letzten Sonntag wurden unsere neuen Glocken eingeweiht. Der Herr Pfarrer und der Herr Bürgermeister hielten schöne Reden. Sie wurden dann aufgehängt. Seitdem ist es in unserem Dorf viel gemütlicher. Nein, also dann lieber wirklich die Glocken aufhängen und sie auch nutzen, und das Glockengeläut, das eröffnet im Grunde den Gottesdienst. Es ist die Einladung zum Gottesdienst, damit geht es los. Und wenn ich eben gesagt habe, unser Predigtext ist selber wie ein Gottesdienst, was ist dann das Glockengeläut? Nun ganz klar, das Glockengeläut sind die ersten Worte, mit denen es losgeht. Ich ermahne euch, sagt Paulus. Nun, ermahnen, dieses Wort gefällt uns eigentlich nicht sonderlich. Da klingeln bei manchen die Alarmglocken. Man mag nicht gerne ermahnt werden. Man denkt da an Eltern, die ihre Kinder ermahnen müssen: Räum doch endlich mal dein Zimmer auf. Ermahnt werden will keiner gerne. Und doch ist es manchmal nötig. Und wenn Eltern ihre Kinder ermahnen, geschieht das ja nicht, weil ihnen sonst nichts anderes einfällt, sondern weil sie sie lieben, weil sie ihnen helfen möchten. Aber es ist hilfreich, dieses Wort ermahnen genauer anzuschauen. Dieses Wort, was Luther mit ermahnen übersetzt. Im Griechischen hat das eine ganz große Bedeutungsvielfalt. Wörtlich heißt dieses Wort jemanden herbeirufen. Also, so wie die Glocken uns zum Gottesdienst herbeirufen, wie sie uns einladen, so möchte nun Paulus uns herbeirufen, damit wir wachsam sind für das, was er nun entfalten will. Und dann heißt dieses Wort nicht nur jemanden herbeirufen, sondern auch jemanden ermutigen. Ermuntern, trösten, Das ist ganz wichtig, dass wir das mit im Blick haben, denn es ist wie eine Überschrift über das Folgende. Das, was Paulus uns nun sagen will, ist zugleich Ermahnung und Ermutigung. Beides. Und beides gehört auch zu einem Gottesdienst. Ein Gottesdienst will uns sicher manchmal auch ermahnen, korrigieren, in Frage stellen, zurechtbringen. Aber er will genauso auch ermutigen, trösten. Das Glockengeläut in unserem Predigttext heißt also: Ich ermahne euch, ich ermutige euch. Lasst euch herbeirufen, öffnet nun euer Herz. Das Glockengeläut. Dann folgt das Vorspiel. In einem normalen Gottesdienst folgt nach dem Glockengeläut das Orgelvorspiel. Beim Orgelvorspiel, da sollen wir zur Ruhe kommen. Einfach mal tief durchatmen. Die Gedanken sammeln. In einem stillen Gebet uns für Gott öffnen. Ankommen. Bei ihm ankommen, in Gottes Liebe ankommen. Und das Orgelvorspiel in unserem Text, das heißt, durch die Barmherzigkeit Gottes. Ein schöner Titel für ein Orgelvorspiel. Das ist die Grundmelodie, die den ganzen Gottesdienst durchziehen soll. Die Barmherzigkeit Gottes. Sie trägt uns, sie hilft uns, auch für unseren Alltag. In ihr gründet unser Glaube, nicht in unseren eigenen religiösen Bemühungen, nicht in unserem Streben, ein guter Mensch zu sein. Bei allem Bemühen, kein Mensch kann perfekt sein. Immer schwingt auch ein wenig Eigensinn mit in unserem Denken und Handeln. Aber Gottes Barmherzigkeit, sie ist das Vorspiel für unseren Glauben. Sie geht unserem Glauben voraus, weil Gott uns so sehr liebt, weil Gott uns in sein Herz geschlossen hat. Das steckt ja drin in Barmherzigkeit. Er hat uns in sein Herz geschlossen. Und weil das zuerst kommt, darum wollen wir ihm dienen. Und darum, weil er uns liebt, wollen wir ihn lieben. Und für ihn leben, nicht um uns Punkte im Himmel zu erarbeiten. Und wenn es um 366 Tage Gottesdienst geht, dann heißt das auch, 366 Tage geht Gottes Barmherzigkeit als Vorspiel voran. 366 Tage ist Gottes Barmherzigkeit die Musik in unserem Leben. 366 Tage können wir in Gottes Barmherzigkeit zur Ruhe kommen und sammeln, auftanken. Wie geht der Gottesdienst weiter? Nun, es folgt dann eine Begrüßung und es gibt dann die Lieder und den Lobpreis. Lieder, Lobpreis und Anbetung. Ganz gleich, ob mit alten oder neuen Liedern, wir singen Gott zur Ehre, wir rufen ihn um Erbarmen an, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und wir beten ihn an, Ehre sei Gott in der Höhe. In alter Zeit hat man diese Anbetung Gottes in den Gottesdiensten durch Opfer zum Ausdruck gebracht. Dass man ein Tier geopfert hat und als Dankopfer oder als Brandopfer Gott dargebracht hat. Das mag uns heute archaisch vorkommen und sehr fremd. Und ich selber bin auch ganz froh, dass Gott selbst diesen Brauch abgeschafft hat, weil Jesus für uns gestorben ist, ein für alle Mal. Und deshalb sind wahrlich keine Tieropfer mehr nötig. Das wäre ehrlich gesagt nicht so mein Ding, hier vorne so ein Schaf zu opfern oder so. Dann lieber auf die Kanzel. Aber dennoch, obwohl es diese Tieropfer nicht mehr gibt, ist nun auch bei Paulus von Opfern die Rede. Und haben Sie es gemerkt? Ich sagte eben, bei dem Lied, das wir gesungen haben von Paul Gerhardt, in diesem Lied geht es auch um Gottesdienst. Ja, es geht da auch um Opfer. Und was sind diese Opfer? Das Wort Opfer bekommt eine ganz neue Bedeutung. Paul Gerhardt hat es so wunderschön gedichtet. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen, Güter und Gaben, was wir nur haben. Alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Die besten Güter sind unsere Gemüter. Dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. Das sind die Opfer, die Gott mag, unser Herz. Unsere Lieder, wenn sie aus dem Herzen kommen. Es geht um eine Herzenshaltung, es geht nicht um äußere Rituale. Äußere Rituale nur, die nicht leben. Das ist genau der falsche Gottesdienst. Den haben wir auch gehört in der Schriftlesung aus Amos. Da sagt Gott einfach nur, und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Der schönste Lobpreis, egal ob mit der Orgel oder mit einer Band begleitet, ist vor Gott wertloses Geplärr, wenn er nicht von Herzen kommt. Und stattdessen gibt es einen Lobpreis des Alltags, einen Lobpreis im Alltag, Opfer, die Gott gefallen, wenn wir uns ihm hingeben. Wie sagt es Paulus? Wie heißt es hier in dem Text, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist? Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das sei euer Lobpreis. Das seien eure Opfer und Lieder. Und nun ist auch hier die Wortwahl interessant. Er sagt nicht, wie man meinen könnte, gebt eure Seele Gott als Opfer, sondern er redet hier von den Leibern. Gebt eure Leiber, also nicht nur die Seele, Gott zum Opfer. Das Wort, was da im Urtext steht, meint also nicht eine Innerlichkeit nur, sondern den ganzen Menschen mit Haut und Haar. Ich denke, es gibt mitunter eine gewisse Persönlichkeitsspaltung bei uns Christen, dass wir den Glauben nämlich nur auf unsere Seele reduzieren, so auf das Innere, auf unsere Gedanken und Gefühle, auf besondere Momente im Leben, vielleicht mal ein Sonntagsgottesdienst oder ein Weihnachtsfest, eine Taufe, eine Hochzeit, eine Beerdigung. So Momente, Augenblicke, wo wir es brauchen, dass wir in unserem Inneren berührt werden. Dass wir Gott nur in unsere Seele hineinschieben und nur in der Seele ihm da ein gewisses Plätzchen einräumen. Aber sonst, mit unserem sonstigen Leben, hat das dann nicht viel zu tun. Ich nenne das eine Persönlichkeitsspaltung. Denn Gott sagt, Moment mal, das ist kein Gottesdienst, wenn ihr den reduziert auf besondere Augenblicke und nur auf einen Teilbereich eures Lebens. Euer ganzer Mensch ist gefragt, Leib und Seele, Körper und Geist, Herz und Hirn und Hand, alles, sagt Gott, soll mir gehören. Warum? Weil ich euch doch auch als ganzen Menschen geschaffen habe. Weil ich euch doch auch als ganzen Menschen lieb habe. Ich kümmere mich doch nicht nur um eure Seele und um euer Seelenheil, sondern mir ist euer ganzes Leben wichtig und wertvoll. Und darum vertraut euch mir an mit eurem ganzen Leben, Nicht nur mit eurem Sonntag, nicht nur mit euren Feiertagen, sondern mit eurem Alltag. 366 Tage im Jahr. Und ganz bewusst betont Paulus hier auch den Körper. Wie gehen wir mit unserem Körper um, mit unseren Leibern? Wie verhalten wir uns so, dass es dem Willen Gottes entspricht? Da mag jeder für sich fragen, was es für ihn bedeuten könnte, wo man vielleicht auch gerade im neuen Jahr manches ändern sollte. Und diese Hingabe, dieses Opfer, bezeichnet Paulus nun als lebendig. Warum? Weil es eben das Leben ist. Und nicht nur besondere Momente und Augenblicke, nicht nur sonntags, sondern das ganze Leben über, das ganze Jahr über. Und Paulus bezeichnet diese Hingabe auch als heilig. Das ist gemeint mit heilig. Wir denken manchmal bei dem Wort heilig an so eine Vorstellung, die sehr stark auch durch den katholischen Glauben geprägt ist, dass es so besondere Menschen gibt, Heilige, besonders fromme Leute, irgendwelche Menschen, die so viel Gutes getan haben, dass sie schon beinahe so einen Heiligenschein über sich schweben haben. Aber aus dem Heiligenschein kann manchmal auch ein Scheinheiliger werden. Es geht nicht darum, dass es hier um besondere Menschen geht. Nein, heilig lebt als Heilige. Das meint in der Bibel, ihr seid heilig, wenn ihr zu dem heiligen Gott gehört. Einfach durch die Beziehung mit Gott seid ihr heilig. Und wenn wir also unser Leben ganz Gott hingeben, unseren Alltag, dann ist das ein Gottesdienst, der vor Gott heilig ist und auch Gott wohlgefällig. Dieses alte Wort wohlgefällig, was heißt das denn? Gott freut sich darüber. Und was gibt es Größeres, als dass wir Gott eine Freude machen? Wie ist es bei uns als Eltern, wenn die Kinder etwas tun, was uns wirklich gefällt und wir uns so richtig über sie freuen können? Es ist ja so, dass dieses Beispiel, dieses Bild möchte ich nochmal aufgreifen, dass unsere Kinder immer zu uns gehören. Auch dann, wenn sie nicht so leben, dass wir uns drüber freuen. Aber sie gehören doch nicht nur in besonderen Augenblicken zu uns. Sie sind immer unsere Kinder. Und so ist das, wenn wir zu Gott gehören auch. Wenn wir ein Kind Gottes sind. Wenn wir Jesus in uns aufgenommen haben, dann gehören wir immer zu ihm. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern an 366 Tagen im Jahr. Dies also Lieder und Lobpreis in unserem Predigttext. Ja, was kommt dann in einem Gottesdienst? Dann folgt die Predigt. Nun mag sein, dass der Schreck in ihre Glieder fährt und sie denken, ach, jetzt fängt die Predigt erst an. Nein, keine Sorge. Die Predigt hier in diesem Predigttext, das könnte das sein, was hier in Vers 2 so benannt wird. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist sozusagen der Kern, auf den es zuläuft, eine Veränderung. Denn genau das will die Predigt in einem Gottesdienst bewirken. Gott ändert uns. Gott möchte zu uns sprechen, in unser Leben hinein. Nun ist es auch hier wichtig, genau hinzuschauen. Denn so sehr ich Martin Luther schätze und seine Luther-Übersetzung, seine Bibelübersetzung ist bis heute unübertroffen. Aber an dieser Stelle wirkt es etwas schief, denn es wirkt so, als ob wir uns ändern könnten. Wenn wir uns nur richtig anstrengen, dann ändern wir uns. Ändert euch, so heißt es hier. Im Griechischen steht da nicht ändert euch, sondern da steht ein Passiv. Lasst euch verändern. Seid Veränderte, werdet verändert. Ja, aber wie? Wie können wir denn verändert werden? Indem ihr auf Gottes Wort hört. Gottes Wort ist diese Kraft, die uns wirklich verändern kann. Paulus sagt am Anfang des Römerbriefs, Gottes Wort ist eine Dynamis. Und Dynamis, da steckt das Wort Dynamit drin, oder da kommt das Wort Dynamit her. Also das ist eine Wahnsinnskraft, die in unserem Leben wirklich was bewirken kann und was verändern kann. Und ich habe das selber schon erlebt. Ich habe Menschen kennengelernt, wo das Wort Gottes eine völlige Veränderung hervorgebracht hat. Ich denke an einen jungen Mann, den ich in Greling kennengelernt habe, in der Drogenrehabilitation dort vor vielen Jahren. Der sagte kein Wort. Über Wochen, über Monate kein Wort. Man dachte, er ist stumm, er kann gar nicht reden. Und er lief so tief gebückt, dass man ihm nicht ins Gesicht schauen konnte. Er lief so, immer nur mit dem Kopf zum Boden geneigt. Ein halbes Jahr lang ungefähr war er dort in Grelingen und ich habe ihn immer wieder getroffen und mich nur gewundert, wenn man ihm freundlich guten Tag gesagt hat, keine Antwort. Und dann hat es Gottes Wort geschafft, Gottes Kraft geschafft, an diesem Menschen zu arbeiten, ihn zu verändern. Und er ist ein neuer Mensch geworden. Er konnte nach und nach schon in seinem Gang immer aufrechter gehen und er fing an zu reden. Erst wenig. Aber dann ging das so weit, dass er im Gottesdienst die Lesung gehalten hat. Da haben alle gestaunt. Da haben alle gedacht, Mensch, ist das der Matthias? Das kann doch gar nicht sein. Dann kann er also doch reden. Also das war ein sehr eindrückliches Beispiel, was Veränderung bedeutet. Lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes. Und was hat das zur Folge? Dass wir uns auch unterscheiden von der Welt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Dieser Welt, da steht, lebt nicht nach dem Schema dieser Welt. Also ein anderes Denken, ein anderes Handeln als das, was um uns her passiert. Man könnte es auch so sagen, schwimmt gegen den Strom. Tote Fische, die können nicht gegen den Strom schwimmen. Die werden einfach so mitgerissen von dem, was alle tun, von der Masse, von dem Strom des Zeitgeistes. Tote Fische sind kein schöner Anblick. Aber lebendige Fische, die haben die Kraft, auch in die andere Richtung zu schwimmen. Das ist hier gemeint und jetzt frage ich einfach mal jeden so ganz persönlich, an welcher Stelle könntest du dich unterscheiden von dem, was der Zeitgeist so lehrt? Wo ist deine Aufgabe, gegen den Strom zu schwimmen? Also, das ist die Aufgabe der Predigt und nicht nur am Sonntagmorgen möchte Gott predigen und unser Verhalten ändern, sondern jeden Tag. Das bedeutet, dass wir auch jeden Tag auf Gottes Wort hören, dass wir jeden Tag die Bibel zur Hand nehmen, uns Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen. Nur so kann er uns verändern. Nach der Predigt kommt dann oft noch das Gebet. Ja, auch das gehört zu einem Gottesdienst dazu. Und hier in diesem kleinen Predigttext-Gottesdienst folgt nun der Wille Gottes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Gottes Wille, darum geht es im Gebet. Im Vater unser etwa, wie heißt es dort? Dein Wille geschehe. Und wenn wir in den Fürbitten die Not der Welt vor Gott bringen, dann sagen wir auch: Gott, dein guter Wille geschehe in dieser Welt. Martin Luther sagt, es geschieht ohnehin, was Gott will. Aber wenn wir ihn darum bitten, dann bitten wir ihn darum, dass sein Wille auch bei uns, in uns und durch uns geschieht. Dass wir sein Werkzeug werden. Und dazu ist es nötig, dass wir erst einmal erkennen, was Gottes Wille ist. Und das können wir nur, wenn wir in einer engen Beziehung mit ihm leben. Eben nicht nur Sonntagmorgen, sondern 366 Tage im Jahr. Wenn wir diese Beziehung pflegen, auch durch das tägliche Gebet, dann kann er uns verändern und formen und prägen und uns erkennen lassen, was sein Wille ist. Jugendliche, die benutzen oft ein kleines Hilfsmittel dazu. Das ist so ein Armband und da steht drauf WWJD. Eine Abkürzung für die englischen Worte, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich finde das unglaublich hilfreich, allein sich diese Frage zu stellen, was würde Jesus jetzt tun? Das kann uns helfen, den Willen Gottes zu erkennen. Damit ihr also prüfen könnt, was Gottes Wille ist und im Gebet ihn darum bitten. Und dann kommt der Segen. Der Segen, das ist das, womit wir gestärkt in den Alltag hineingehen. Und was ist hier der Segen in den Worten des Paulus? Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Segen bedeutet, da wird etwas vollkommen. In aller Unvollkommenheit und Gebrochenheit unserer Welt, in allem Leid, in aller Not, die es hier gibt, leuchtet ein Moment der Vollkommenheit auf, wenn Gott bei uns ist. Denn im Segen, da sagen wir, der Herr segne dich und behüte dich, er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und dieses letzte Wort Frieden, Shalom im Hebräischen, das ist viel mehr als das, was wir so manchmal recht oberflächlich unter Frieden verstehen. Shalom bedeutet vollkommen sein, ganz sein, heil sein. Gottes Segen will uns heil machen. Und das ist das Gute, das ist das Wohlgefällige. Darüber freut sich Gott, wenn etwas in uns heil wird. Und das ist Vollkommenheit. Nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass Gott uns heil macht, uns ganz macht. Der letzte Punkt eines Gottesdienstes, nach dem Segen, dann das Nachspiel. Aber damit ist der Gottesdienst nicht zu Ende. Sondern der letzte Punkt eines Gottesdienstes ist nach Hause gehen. Da geht nämlich der Gottesdienst weiter. Nach Hause gehen, in den Alltag hineingehen. Und das folgt bei Paulus. Vor allen Dingen ein paar Verse weiter. Da wird er ganz praktisch. Da sagt er, wie der Gottesdienst im Alltag aussieht. Da heißt es zum Beispiel, die Liebe untereinander, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Nehmt euch der Nöte der Mitchristen an. Übt Gastfreundschaft. So sieht auch Gottesdienst aus. Gastfreundschaft gegenüber Fremden. Segnet, die euch verfolgen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist der Alltag. So geht Gottesdienst weiter. 366 Tage. Amen.